Hallo und willkommen zu Grünkohl mit Peter, dem Podcast von Niedersachsen packt an. Ich bin Eva Völker. Heute spreche ich mit Fahed Kalaci. Fahed ist 24 Jahre alt. Er hat vor knapp einem Jahr in Göttingen Abitur gemacht. Inzwischen hat der junge Syrer ein Lehramtsstudium im Rheinland begonnen. Fahed hat einen weiten Weg hinter sich. Mit seiner Familie flüchtete er aus Aleppo zunächst in eine andere Stadt in Syrien, dann in die Türkei. Von dort machte er sich 2016 alleine auf den Weg nach Deutschland. Da war er gerade mal 18. Warum er eigentlich in der Türkei bleiben wollte, dann aber doch wegging, wie es ihm in Deutschland ergangen ist und warum er im Alltag gar nicht mehr so gerne über seine Flucht spricht, erzählt Fahed Kalaci in dieser Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Grünkohl mit Peter mit Fahed Kalaci. Schön, dass du da bist, Fahed. Ich freue mich.
Danke, ich freue mich auch.
Bevor wir ins Gespräch einsteigen, machen wir erstmal ein kleines Frage-Antwort-Spiel. Mhm. Was ist dein Lieblingsgericht?
Schwierig. ich esse gerne seit einigen Wochen veganes Rührei. Also das ist Tofu mit Gewürzen, also... Und Weinblätter sind auch lecker.
Mhm. Ja. Klingt gut. Ja. Veganes Rohei, schmeckt das annähernd wie normal? Also normales Rohei, weiß ich gar nicht, wie das schmeckt, nee. Wenn ich ehrlich bin.
Nee, es schmeckt ganz anders, aber es sieht genauso aus. Okay. Ja, schmeckt lecker, schmeckt gut.
Ja, schön, cool. Was ist dein Lieblingswort?
Mein Lieblingswort. Ich glaube, ich habe kein Lieblingswort. Ich habe noch nie drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Also ich mag alle Wörter, die auf Ache, im Spanischen, die alle auf Ache enden.
Mhm. Also, kannst du ein Beispiel geben?
Potache.
Potache heißt?
Ich glaube, so Suppe, Kartoffel, okay. Suppe, irgendwas. Ich weiß nicht genau, aber genau. Ja. Das ist halt so ein Beispiel.
Mhm. Okay, einfach weil das
genau,
schön klingt.
Genau, vom Klang her, ja.
Mhm. Coraje würde mir einfallen. Mut, ja, ja, ja. Sowas in der Richtung. Ja. Okay. Was ist für dich das aktuelle Unwort des Jahres?
Online-Uni.
Online-Uni, also online studieren, genau, ja, zu Corona-Zeiten. Ja, ja. Was vermisst du am meisten jetzt gerade?
Ich vermisse gerade irgendwas zu machen, was so ein bisschen Sinn ergibt. Also ich mache immer noch Uni, aber es fühlt sich nicht so an, als wäre es Uni. Und deshalb fühlt sich das auch nicht so an, als wäre es sinnvoll. Genau,
ja. Klar, ja, Leute treffen, irgendwie zwischen zwei Vorlesungen mal einen Kaffee trinken. Oder
ja,
so.
Ja, voll, genau.
Ja. Wollen wir hoffen, dass es bald alles wieder besser wird.
Ja, hoffentlich.
Okay. Fahed, also wir kennen uns ja schon ein bisschen, ich weiß schon ein bisschen was über deine Biografie. Damals, vor ja vielleicht ungefähr 5 Jahren, wolltest du gar nicht unbedingt nach Deutschland. Warum wolltest du eigentlich, du warst damals in der Türkei, richtig?
Ja, genau. Ja.
Warum wolltest du eigentlich lieber dort bleiben?
Weil ich mich dort eingelebt habe. Also ich hatte Freunde, ich hatte richtig viele Freunde, gute Freunde und meine Familie war auch da, also ist immer noch da.
Ja.
Und ich war halt kurz vorm Abitur und das war halt dann so plötzlich und ich musste dann auf einmal weg und das wollte ich auf gar keinen Fall. Also ich war zufrieden mit meinem Stand dort, also meinem Zustand, ja.
Und vorher bist du ja mit deiner Familie zusammen aus Syrien in die Türkei geflohen. Wie lange wart ihr in der Türkei?
Also ich war so circa 3,5 Jahre in der Türkei. Mhm. Meine Familie ist immer noch da. Ich glaube, die sind jetzt 9 Jahre in der Türkei.
Mhm. Ja, okay.
Schon. Und die haben sich auch eingelebt und die sind auch relativ zufrieden. Also genau.
Ja. Das ist ja auch gut zu wissen. Also.
Ja, genau, auf jeden Fall. Und also meine Familie wollte auch nach Deutschland und mein Bruder war halt unter 18, also der hätte sie nachholen können und darauf haben sie auch gehofft. Aber ja, es hat nicht geklappt. Also der hat am Ende den subsidiären Schutz bekommen, das Aufenthalt. Und das hat ihm nicht wirklich erlaubt, meine Familie nachzuholen. Und dann irgendwann war es auch zu spät. Mhm. Also da war dann über 18.
Ja, also dieser Familiennachzug, der dann ja erschwert wurde.
Ja,
ne?
Ja, genau. Mhm. Und das wusste meine Familie natürlich nicht damals. Mhm. Und die, die hat mir dann gesagt, also, vor allem meine Mutter, entweder du bleibst halt jetzt alleine, also in der Türkei, oder du machst das, was alle gerade machen, also dann halt nach Deutschland gehen. Mhm. Und ich war dann so, ja, nee, ich möchte das auf gar keinen Fall. Und dann habe ich mir das halt so eine Woche überlegt. Mhm. Ja, dann so, ja, was soll ich denn alleine in der Türkei machen?
Mhm. Das war Anfang 2016 und da warst du auch noch minderjährig.
Ich war gerade 18. Ah, ja, okay. Also ich war wirklich gerade 18. Genau. Und dann eine Woche später habe ich mich dann dafür entschieden, doch dann halt nach Deutschland zu gehen. Mhm. Genau. Und ich habe ehrlich gesagt darauf gehofft, dass es nicht klappt und dass ich dann in der Türkei bleibe. Mhm. Aber es war so einfach. Auf einmal.
Okay. In der Türkei standest du auch kurz vorm Abitur. Also du warst kurz davor, dann die Schule zu beenden.
Ja. Also ich habe die ersten zwei Prüfungen auch geschrieben. Oh. Also ich war wirklich sehr, sehr kurz davor. Ja.
Also eigentlich mitten im Abitur.
Mitten im Abitur, genau.
Okay, boah, da kann ich schon verstehen, dass das dann nicht so eine leichte Entscheidung war. Ja. Und dann hast du dich aber doch halbherzig dazu aufgerafft. Also ich kann mir vorstellen, dass du nicht jetzt auf deine Fluchtgeschichte reduziert werden möchtest und wahrscheinlich schon tausendmal danach gefragt wurdest. Dennoch, also wenn du magst, könntest du vielleicht sie ganz kurz skizzieren, so wie du drüber reden möchtest.
Klar, also du hast es schon gesagt, ich habe so oft drüber geredet. Also halt in der Schule, in Klassen, mit Freunden, mit der Familie, also wirklich mit allen Menschen. Also es ist ja auch was Besonderes und alle fragen halt aus Neugier oder warum auch immer. Also ich kann halt ein paar Sachen erzählen. Meine Flucht war nicht so kompliziert und auch nicht so lang wie die von den meisten. Also das Wetter war halt nicht gut. Also es war die ganze Zeit sehr, sehr kalt. Es war halt so Anfang Februar. Also genau, und es hat die ganze Zeit geschneit und es war mal warm in Griechenland und in der Türkei und dann war es mal kalt. Und also das Stressigste, was ich auf der Flucht erlebt habe, war halt die Fahrt im Boot, also im Schlauchboot, von der Türkei nach Griechenland. Ich habe nur die ganze Zeit drüber nachgedacht, welches Kind ich dann retten soll, wenn irgendwas passiert.
Also ihr wart in so einer Gruppe unterwegs.
Genau, oder? Ja, das waren halt, also da waren auch ganz viele Familien unterwegs und wenige junge Menschen. Und die hatten alle so kleine Kinder, also 2 Tage alt teilweise. Und da gab es halt so 30 Kinder im Boot und so 40 erwachsene Menschen. Und dann habe ich die ganze Zeit drüber nachgedacht, also während der Fahrt, ja, wen rette ich jetzt? Also welches Kind verdient es, eher gerettet zu werden, falls ich das schaffe, falls irgendwas passiert. Genau, und das ging aber auch nur 2 Stunden, aber das war wirklich, also das waren die schlimmsten 2 Stunden auf der Flucht, also auf der ganzen Flucht. Genau, und sonst wurden wir immer weitergeleitet. Also es war alles sehr gut organisiert. Und das war auch kurz vom Schluss. Also eine Woche später wurden auch die Grenzen alle geschlossen. Und alle haben dann gesagt, ab jetzt nicht mehr, also alle Länder.
Ihr hattet immer entweder Schlepper, die euch dann bei der Orientierung geholfen haben. Oder ihr habt euch als Gruppe orientiert.
Nee, also in der Türkei schon. Aber ab Griechenland halt nicht mehr. Also es war wirklich alles organisiert von der EU.
Okay, ja.
Genau, also damals. Also genau, 2016, ich glaube, die haben das halt so ein bisschen verbessert dann 2016, weil sie nicht wollten, dass so viele Menschen sterben und dass die Schlepper irgendwie auch davon profitieren.
Ja.
Genau, und dann waren die Grenzen auf einmal zu.
Also, Und dann bist du von Griechenland auf dem Landweg über die Balkanroute Österreich nach Deutschland gekommen.
Genau, ja.
Und bist dann als erstes nach Saarbrücken, wo dein Bruder damals war. Ist das richtig?
Genau, also ich bin erstmal in Passau gelandet, weil da alle landen. Und dann bin ich halt nach Saarbrücken gefahren, also am nächsten Tag.
Okay.
Zu meinem Bruder. Also wir hatten da auch Verwandte quasi und mein Bruder war bei denen zu Besuch.
Ah, ja.
Und ich bin dahin gefahren, weil ich sonst nicht wusste, wohin mit mir. Ja, ja.
Und diese Gruppe, in der du unterwegs warst, auf der Flucht von der Türkei ja, nach Passau, die hat sich dann aufgelöst, sobald ihr in Deutschland wart?
Ja, schon. Also alle haben so ein paar Menschen kennengelernt und manche sind auch zusammengeblieben. Also die wollten dann irgendwie zusammenbleiben und die erste Zeit zusammen stehen, quasi überstehen. Und ich habe mich dann da, also dafür entschieden, zu meinem Bruder zu fahren und zu meinen Verwandten, weil ich mir dachte, ja, ich brauche ein bisschen Ruhe.
Ja.
War eine anstrengende Woche. Ich habe auch leider keinen Kontakt mehr zu den Menschen, denen ich auf der Flucht war. Ja, es waren auf jeden Fall nette Menschen und ich werde immer an sie denken, wenn ich an meine Flucht oder was auch immer, also an diese Zeit denke, denke ich immer an sie.
Ihr habt euch gegenseitig auch unterstützt.
Ja, genau, die ganze Zeit. Also die eine Familie hat mich die ganze Zeit so als Sohn gesehen und wir haben uns gegenseitig geholfen, haben ein bisschen Geld ausgeliehen, weil ich Geld gebraucht habe. Und ich habe dann auch deren Sachen teilweise getragen, weil sie auch ein bisschen älter waren. Und wir haben halt so eine emotionale Verbindung. Also es hat sich so angefühlt, als wenn wir uns die ganze Zeit irgendwie, also es wären wir zusammen aufgewachsen oder so. Also es war jetzt nichts Fremdes, also es ist nichts Neues.
Und wart ihr so eine sehr gemischte Gruppe? Also du als junger Mann, du hast erzählt, es waren viele kleine Kinder dabei,
ja, genau, ja.
Auch ältere Menschen.
Ja, also halt relativ viele alte Menschen und auch sehr, sehr kleine Kinder.
Und also als du dann in Saarbrücken angekommen bist, du hast gesagt, die Woche war sehr anstrengend, da ging es dir, du warst richtig erschöpft, ne? Da ging es dir dann auch wirklich körperlich nicht
ja,
gut
genau,
erstmal.
Genau, ja, ja, also ich war in Österreich und ich musste da halt so einen Tag warten und es gab da Zelte und man durfte da auch übernachten, also man durfte da schlafen. Ich habe mich so gefreut, endlich mal schlafen zu können. Aber sie haben dann irgendwann die Heizung ausgemacht. Mitten in der Nacht. Und wir hatten halt keine Decken oder irgendwas. Also keine Bettdecken. Und ja, also es war halt mega kalt, aber ich war auch so erschöpft. Also ich war so müde. Und ich habe das einfach gar nicht gemerkt, dass es mir so kalt war, bis ich dann aufgewacht bin. Und dann war ich so krank. Also ich war dann einfach sehr, sehr, sehr krank, dass ich auch in Saarbrücken eine Woche im Krankenhaus bleiben musste, weil ich glaube, ich war einfach nur zu müde von allem, was ich erlebt habe.
Und von Saarbrücken, also irgendwann bist du dann ja in Friedland, in der Nähe von Göttingen gelandet. Aber der Weg war ja nicht direkt. Wie, wenn du das vielleicht nochmal kurz erzählen könntest, wie das dann gelaufen ist, wie das dann weiterging.
Also damals hat man die Orte gesucht, an denen das alles ein bisschen schneller läuft. Also mit dem Aufenthalt, mit der Wohnung oder mit der Schule und mein Bruder wusste dann halt mehr oder weniger, wo man hin soll, um das zu erreichen. Und dann hat er mir halt so ein paar Orte empfohlen. Und ich bin einfach von jedem Ort zu zum anderen gewandert, mehr oder weniger. Also halt mit dem Flixbus, auch ohne Geld. Und ich wusste halt gar nichts. Ich konnte auch kein Deutsch, also klar Englisch. Und ich halt relativ gut. Aber das hat mir auch nicht geholfen. Also meistens sind diese Orte halt irgendwo auf dem Dorf, wo keiner wohnt. Okay. Und das war halt, also Englisch war auch nicht so eine Hilfe in dem Fall.
Ja,
und ich hatte auch kein gutes Handy. Also ich habe, irgendwie war ich einfach 3 Tage lang nicht erreichbar. Also niemand wusste, wo ich war. Ich wusste es immer.
Als du in Deutschland dann unterwegs warst. Okay.
Genau. Ja, irgendwann war es auch zu viel. Also ich war dann auch so, ist mir jetzt egal mit dem Aufenthalt, wie lange es dauert. Ich bin einfach nur müde. Also ich brauche nur ein bisschen Schlaf und ein bisschen Ruhe und alles kommt dann mit der Zeit. Und dann habe ich meinen Bruder angerufen, also meinen anderen Bruder, der ein bisschen jünger ist. Und ich war dann so, ja, also wie sieht's denn aus bei dir, also in Friedland und in Göttingen, also er hat da in Göttingen gelebt. Und er war dann so, ja, es ist auf jeden Fall besser als in Köln, also mein anderer Bruder hat in Köln gewohnt, also in der Nähe von Köln. Und ich war dann einfach so, ja, ich komme jetzt. Ich buche jetzt ein Ticket und komme auf jeden Fall. Mir reicht es langsam. Oh, also das war halt auch so eine Art Flucht nach der Flucht, also aber halt innerhalb Deutschland. Genau, also ich war in dem Ort, in dem mein Bruder, also den mein Bruder mir empfohlen hat. Und ich wurde dann immer so an einen anderen Ort quasi weitergeleitet. Okay. Also die haben dann immer gesagt, nee, hier haben wir keinen Platz, du musst nach Berlin.
Okay.
Da war ich so, okay, Berlin, nicht gut, soll ich hin? Und dann hat mein Bruder nochmal gesagt, ja, dann geh da hin. Und dann bin ich da hingegangen. Und dann haben sie gesagt, nee, hier haben wir keinen Platz, du gehst jetzt nach Hamburg.
Ja, okay.
Also, nicht gut. Und so weiter.
Also mehrere Stationen, wo du dann quasi nicht bleiben konntest.
Ja, ja.
Und du warst dann ja auch allein unterwegs. Du warst ja nicht mehr in der Gruppe. Ja.
Nee, ich war dann auf einmal komplett allein. Also das war halt genau, wenn nicht noch ein bisschen schlimmer ist, die Flucht. Also an sich, weil ich so verloren habe. Also ich habe mich so, wie man jetzt sagt, lost gefühlt.
Ja. Also eigentlich die Odyssee innerhalb von Deutschland, so ein bisschen ohne Ziel, ohne Sprache, ohne Freunde oder so. Schlimmer fast als der Weg von der Türkei nach Deutschland. Ja. Wow.
Ja.
Gut, dann bist du irgendwann zum Glück in Friedland, in der Nähe von Göttingen gelandet und dort konntest du dann bleiben.
Genau, also sie wollten mich auch nach Hannover schicken. Aber mein Bruder hat in Göttingen gelebt, also gewohnt. Und die waren dann so, ja, der hat einen Bruder in Göttingen, muss auch nach Göttingen. Und ich war so, danke. Endlich. Genau.
Und in Göttingen hast du dann Fuß gefasst?
Ja, ich habe irgendwann realisiert, dass man nichts organisiert kriegt. Also man muss alles selber organisieren. Genau, und dann habe ich mir einen Sprachkurs gesucht, dann auch eine Wohnung und dann habe ich mir auch noch eine Schule gesucht. Ich habe dann quasi alles selber gemacht und ich habe noch eine Familie kennengelernt und genau, also mittlerweile ist das meine zweite Familie. Also für mich ist das eine zweite Familie.
Also eine Familie in Göttingen, die dich unterstützt hat, ja.
Genau.
Und wie ist es dann, also in Göttingen jetzt so konkret weitergegangen? Du hast gesagt, Wohnung, Sprachkurs und so weiter. Dann hast du erstmal Deutsch gelernt.
Also der Sprachkurs, das war so ein A1-1 Sprachkurs. Und ich hatte so einen Lehrer und der hat da freiwillig gearbeitet. Und irgendwann sind die anderen nicht mehr gekommen, weil das alles ohne Zertifikate war. Also das war einfach nur so, wir machen jetzt ein bisschen Deutsch.
Okay.
Genau, also weil ich das auch zurzeit gar nicht dürfte, also so einen Sprachkurs besuchen, also wo man ein Zertifikat kriegt. Ich weiß nicht, ich war da vielleicht so 5-6 Mal oder so. Und dann hat es aufgehört. Und dann war ich an einem Gymnasium, also meine deutsche Mutter quasi, die arbeitet halt an dieser Schule und sie hat mir dann die Bildungswege erklärt, also wie man zum Abitur kommt. Und es war klar, also ich musste dann aufs Gymnasium gehen. Und dann hatte ich da Unterricht in der Sprachlernklasse, also drei Monate vielleicht, also zweieinhalb, drei Monate. Und dann war ich in der normalen Klasse, also in der 10. Klasse wieder. Und
also du bist in der 10. eingestiegen.
Ja, ja. Genau. Und ich habe dann auch Klausuren mitgeschrieben, also im zweiten Halbjahr. Aber es war ja klar, dass ich kein gutes Abitur machen werde, wenn ich jetzt nach der 10. direkt das Abitur gemacht hätte. Also das waren 12 Jahre damals. Und ich hätte es vielleicht geschafft, aber nicht gut. Und dann habe ich mich dafür entschieden, doch die 10. zu wiederholen. Und dann waren es doch 13 Jahre. Ich habe quasi 10. Ja, ich habe 10., 10., 11., 12., 13. gemacht.
Ja.
Wo ich kurz vorm Abitur war. Kannst dir ja vorstellen, wie sauer ich auf meine Eltern.
Ja, also praktisch 5 Jahre nochmal extra die Schulbank drücken, wo du eigentlich schon mitten im Abi warst, in der Türkei.
Ja, genau, aber im Nachhinein war es auch eine gute Zeit. Also mich hat das immer so ein bisschen geärgert, dass ich ein bisschen älter war als alle anderen. Aber das wussten auch die meisten gar nicht. Also in der 13. Klasse hat mir auch die eine gesagt, ja, mein Bruder studiert in Marburg und er ist 23. Und ich war dann so, ja, geh ihn besuchen. Also du lernst das Studierendenleben ein bisschen kennen. Ich war dann so, nein, der ist 23, warum soll ich mit ihm rumhängen? Das ist eine gute Freundin. Ich war dann so, ey, ich bin auch 23. Also du wusstest das nicht, aber...
Ja.
Genau, ja, also...
Also eigentlich spielt das Alter nicht so die Rolle.
Nee.
Und deine Freundin war wahrscheinlich ungefähr so 18 oder...
Genau, ja.
Und also wie war das dann für dich so in der Schule, das Einleben? Es war ja viel Neues. Also die Sprache dann ja am Anfang schon immer noch. Ganz andere Lehrpläne wahrscheinlich, andere Schrift, eigentlich alles anders.
Ja, also dadurch, dass ich in der Türkei gelebt habe, also 3,5 Jahre, habe ich jetzt nicht so einen Kulturschock oder so bekommen am Anfang. Also ich kannte das halt so ein bisschen, das Ankommen und was auf mich dann zukommt. Und die Sprache, ich weiß nicht, also ich lerne gerne Sprachen. Und ich habe das, also ich habe das wirklich gefeiert, eine neue Sprache lernen zu dürfen. Also ich habe mich auch ab und zu mal hingesetzt und so extra Aufgaben gemacht in meinem Zimmer, weil ich das einfach so mag. Also ich mache das voll gerne. Also für mich ist das eher so Freizeit.
Okay,
so ein Hobby.
Ja.
Genau, und ja, also das Alter hat auf jeden Fall eine Rolle gespielt, also weil die anderen halt jünger waren. War das Ankommen in der Schule sehr, sehr schwierig. Also die ersten 2 Jahre, da hatte ich kaum Kontakt zu meinen MitschülerInnen. Ich glaube, sie fanden das komisch und ich fand das auch komisch. Und das war für uns beide Seiten sehr anstrengend. Also irgendwer musste immer den ersten Schritt machen nach vorne. Und ich war dann so, ich muss noch 3 Jahre hier verbringen. Ich kann nicht jeden Tag mit schlechter Laune in die Schule gehen. Und dann habe ich den ersten Schritt gemacht und dann ging es voll. Also,
was heißt das konkret? Also,
also auf andere zuzugehen, sagt man das so?
Ja, genau.
Genau, ja.
Ja. Okay.
Genau.
Also hast dich geöffnet und.
Genau.
Und dann kam auch was zurück. Also dann,
auf jeden Fall. Also klar, nicht von allen, aber.
Ja, genau. Klar. Und anfangs, du hast mir auch mal erzählt, die Lehrer waren jetzt ganz am Anfang auch nicht unbedingt ermutigend, oder?
Nee, gar nicht. Also Es gibt viele Lehrkräfte, also, ja, relativ viele, die mir gesagt haben, Wart, du musst dir eine andere Schule suchen. Also gleich nach dem ersten Monat an der Schule. Also ich war so noch in der Sprachlernklasse und die waren dann so, ja, du bist eigentlich 18, also du bist schon ein bisschen älter und du jetzt nochmal wiederholst, dann bist du mit 23 fertig und das ist ja ein schwieriger Weg, sehr anstrengend und das Gymnasium, das schaffen ja sowieso wenige oder wir haben das noch nie erlebt, dass irgendwer das geschafft hat. Und ja, solche Sprüche musste ich mir dann die ersten 2 Jahre anhören. Bis sie dann gesehen haben, dass ich doch die 10. geschafft habe und dann die 11. halt relativ gut, also mit einem Einserschnitt. Und dann halt die Oberstufe auch. Die ganze Zeit, also ich war die ganze Zeit im Einserbereich quasi. Und ja, dann so, ja, vielleicht gibt es das auch.
Okay, du hast ihren Horizont erweitert.
Ich hoffe es
Ja, aber auch ganz schön hart für dich, wenn das, ich meine, es ist schlimm genug, wenn man es einmal gesagt bekommt, aber wenn man, wie du sagst, es über 2 Jahre hinweg man immer wieder hört. Woher hast du die Kraft genommen, irgendwie dran zu bleiben? Und weiß ich nicht, hast du dir dann irgendwie gesagt, so, ich zeig's denen jetzt erst recht? Wie war das?
Also tatsächlich war das auch meine Motivation, denen zu zeigen, dass das geht. Weil das mir ein bisschen zu klischeehaft war. Also dass alle Geflüchtete nicht, also kein Deutsch lernen können, also innerhalb von 2 Jahren oder so, und dann das Abitur machen oder was auch immer. Oder arbeiten gehen. Also dass das alles so über 10 Jahre braucht, bis man ankommt überhaupt. Das war mir ein bisschen zu viel, also zu klischeehaft, und dann wollte ich halt das Gegenteil beweisen. Aber was mich auch motiviert hat, waren auch ein paar Lehrkräfte, die an mich geglaubt haben. Also die haben auch direkt gemerkt, dass ich so schnell Deutsch gelernt habe, und die waren dann so, du schaffst das auf jeden Fall, aber du musst dranbleiben. Das war auch gut. Also es war nicht nur Lehrkräfte, die irgendwie gesagt haben, nee, du schaffst das nicht, sondern es gab auch andere, die gesagt haben, du schaffst das auf jeden Fall.
Ja, also es ist jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt gespoilert, wenn wir sagen, dass du dann ja auch wirklich das Abitur geschafft hast. Das haben wir ja eigentlich vorher auch schon angedeutet.
Ja, genau.
Sogar auch sehr, sehr gut.
Ja, ich bin zufrieden. Nein, ich bin halt selten zufrieden, aber ich bin relativ zufrieden mit meinem Schnitt.
Ja, du hast einen 1er-Schnitt, also versteck dich mal nicht so.
1,8 halt.
Wow, aber toll, ja. Das heißt, du hast eigentlich gezeigt, dass es doch geht im deutschen Bildungswesen, dass er jetzt eigentlich auch nicht berühmt dafür ist, dass es besonders durchlässig wäre, eigentlich überhaupt nicht. Also da gibt es ja auch schon seit Jahren Kritik, ne, dass eben der Bildungserfolg sehr stark von sozialen Faktoren abhängig ist.
Ja, auf jeden Fall.
Du hast ein sehr gutes Deutschabitur gemacht.
Ja, auf jeden Fall. Also ich dachte, das ist nicht, also gar nicht gut gelaufen. Es waren trotzdem 12 Punkte, also es war auf jeden Fall, ja, also ich bin selten so zufrieden, wie gesagt, aber da war ich richtig zufrieden. Also da
war das war deine schriftliche Note im Deutschabitur, ja. Jetzt studierst du in Köln, was studierst du?
Oh, eine kritische Frage. Also, ich studiere halt gerade noch Spanisch und Pädagogik auf Lehramt. Aber ich habe schon mit Pädagogik aufgehört, weil es halt nicht so meins ist. Und ich würde gerne Englisch machen, also Englisch und Spanisch auf Lehramt. Und ich hoffe, dass es klappt. Also weil der Schnitt, also der NC in der Stadt, in der ich gerade studiere, halt sehr, sehr hoch ist, also immer. Auch im Sommersemester und auch fürs Lehramtsstudium. Also Genau, aber also ich hoffe, dass ich da reinkomme und wenn nicht, dann bin ich halt nur verzweifelt. Also okay. Habe mich sogar für Jura beworben, also ich weiß gar nicht mehr, was ich will.
Ja, also du möchtest gerne in der Stadt bleiben, in der du dich sehr wohl fühlst. Und,
ja, auf jeden Fall. Mhm. Also auch ich bin da auch zufrieden, also mit der Stadt. Mhm. Aber also ich wüsste jetzt auch nicht, was ich sonst machen kann in einer anderen Stadt.
Okay, ja. Ich drücke dir ganz fest die Daumen.
Danke.
Ja, das heißt, also du bist da jetzt richtig gut angekommen. Wenn wir noch mal ein bisschen, noch mal kurz zurückgehen, Stichwort gut angekommen oder sich zu Hause fühlen. Kannst du dich daran erinnern, wann du dich zum ersten Mal in Deutschland oder wahrscheinlich in Göttingen zu Hause gefühlt hast?
Also ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich habe dieses Zuhause-Gefühl halt nicht mehr so, also wie das alle haben. Mhm. Also ich habe das ein bisschen anders. Ich weiß nicht, also ich fühle mich einfach überall zu Hause. Mhm. Also ich habe dieses Jahr auch sogar ein Interrail gemacht, also eine Interrail-Reise. Mhm. Ich war in Frankreich, in Italien, ich war so, ich fühle mich einfach überall zu Hause, also egal wo ich bin. Ja. Das ist einfach nicht normal. Also es war jetzt, klar, also Deutschland war jetzt auch so mein Zuhause, also ich bin wieder gekommen, ich war dann so, ja, okay, das ist auch ein Zuhause. Aber ich habe mich nirgendwo irgendwie so fremd gefühlt. Mhm. Also vielleicht, weil ich das nicht anders kenne, seit 10 Jahren. Mhm. Aber ist auf jeden Fall was ganz anderes als das, was alle mit Zuhause meinen oder beschreiben oder sehen. Also genau. Das ist ganz anders.
Na, ich glaube, du hast auch vielen Menschen voraus, also du hast ja schon zweimal die Erfahrung gemacht, mindestens zweimal, dass du an einem neuen Ort einfach wieder ein Leben beginnen kannst, ne? Und das in der Türkei und in Deutschland, ja. Das ist das vielleicht auch, was dich da so offener macht oder sicherer macht, oder?
Ja, auf jeden Fall. Mhm. Also ich hatte jetzt kein Problem damit, irgendwie 2 Jahre in Frankreich zu leben oder ich meine, ja. Also ich würde das auch sofort machen, aber genau. Also Deutschland ist auf jeden Fall auch ein Zuhause für mich. Mhm. Also das hat auch dieses Gefühl, aber ich habe das auch fast überall. Mhm. Klar, also in Deutschland ist es ein bisschen stärker als in anderen Ländern.
Ja, du hast ja hier deine zweite Familie, wie du sie
genau,
nennst.
Genau, also meine zweite Familie, meine zwei Brüder und halt auch viele Freunde und
Also du studierst im Rheinland. Den Rheinländern sagt man ja nach, dass sie lebenslustig und aufgeschlossen und weltoffen sind. Erlebst du das auch so?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Mhm. Also Klischees stimmen auch, aber man kann nie verallgemeinern. Also
klar, ja, ja.
Klar, die Mehrheit ist so offen und so lustig und aber ich erlebe immer noch ab und zu mal was im Rheinland, was ich noch nie in Göttingen erlebt habe. Also so, weiß ich nicht, also auf Partys oder wo auch immer. Also da kommen immer so, also ich weiß nicht, also die eine hat mich auf einer Party gefragt, wie meine Flucht so war. Und ja, so, hä? Ich bin auf einer Party, ich will jetzt nicht über meine Flucht reden. Ja. Und ich will gar nicht darauf reduziert werden, vor allem jetzt.
Ja, allerdings, ja.
Genau. Mhm. Und dann hat sie noch gesagt, ja, aber ich habe so eine emotionale Verbindung gerade. Ich war dann so, erkenne uns seit 2 Sekunden. Das kann doch nicht sein. Was für eine Verbindung hast du denn? Und dann kam dieses, ja, ich kenne ein Tarek, der auch im Rheinland wohnt. Mhm. Und kennst du ihn? Und ich war dann so, ich kenne auch einen Johannes, der auch in Berlin wohnt. Kennst du ihn? Sie war dann so, nein. Aber es hat keinen Klick gemacht bei ihr. Also, sie hat das trotzdem nicht verstanden. Also, dass das irgendwie komisch ist zu fragen. Also, Tarek aus Syrien. Man muss ihn kennen. Also.
Also offenbar eine sehr einseitige emotionale Verbindung von ihr zu dir.
Nee, aber ich glaube, das erlebe ich auf jeden Fall immer noch. Ja. Also dass ich darauf reduziert werde und dass man sich auch ein bisschen durch, also Iva mich irgendwie besser fühlt, so irgendwie, dass man denkt, oh, ich habe mich jetzt mit ihm unterhalten und habe seine Geschichte gehört und habe ja zugehört. Jetzt fühle ich mich auch ein bisschen besser.
Okay.
Das habe ich auch in der Schule erlebt. Also, so ist es nicht. Aber
also das kriegst du mit, das wird dir dann wiederum gespiegelt.
Ja, klar.
Ja, okay.
Also, klar. Auf jeden Fall.
Aber ich fand ja deine Reaktion klasse. Also dass du gesagt hast, ja, und kennst du eigentlich Johannes aus Berlin? Also so. Also, aber das lernt man
nicht
vielleicht.
So viel gebracht,
also. Ja, gut. Ja. Ja, das ist natürlich dann auch schade. Ja, ich habe mir jetzt hier noch eine Frage notiert. Ich weiß nicht, ob du damit was anfangen kannst. Ursprünglich, deine Familie lebte ja in Aleppo. Mhm. Hast du manchmal Heimweh oder Sehnsucht nach dem Ort deiner Kindheit?
Ich muss leider sagen, nein. Also ich war halt relativ jung, als ich Aleppo verlassen habe.
Wie alt warst du?
13, 13,5. Mhm. Genau, als die ersten zwei Jahre waren wirklich, das waren schlimme Jahre. Also ich hatte die ganze Zeit Heimweh. Mhm. Ich hatte da halt Freunde und Familie, so eine relativ große Familie. Und ja, das habe ich wirklich sehr, sehr, sehr vermisst. Aber irgendwann ist es auch von alleine weggegangen und dann war es einfach nie wieder da. Also ich hatte nie nach diesen zwei Jahren einfach Heimweh. Also weil ich auch nicht mehr, also ich glaube, ich kann auch nicht so viel mit meiner Heimat oder mit meiner jetzigen Kultur anfangen. Also ich bin völlig raus da. Also auch leider. Also
wie denkst du heute über deine Entscheidung, dass du sozusagen auf deine Mutter gehört hast und nach Deutschland gegangen bist?
Also im Nachhinein war es einfach die beste Entscheidung meines Lebens, aber es war halt anstrengend die ganze Zeit, also keine Frage. Also ich werde jetzt nicht sagen, wow, es war alles dann perfekt auf einmal, nachdem ich diese Entscheidung getroffen habe. Und ich glaube, ich wäre auch nicht die Person, die ich heute bin, wenn ich nicht nach Deutschland gekommen wäre. Das kann man ja immer sagen. Das ist ein Standardsatz. Aber es stimmt ja auch ein bisschen.
Ja.
Genau. Ja.
Was möchtest du noch loswerden? Vielleicht irgendwas, was ich dich nicht gefragt habe? Irgendwas, was dir wichtig wäre für die Hörerinnen und Hörer?
Ja, also ich habe halt nicht so viel von der Flucht erzählt, weil das irgendwie mittlerweile auch nicht so ein Thema in meinem Leben ist. Also klar, es ist ein Teil von mir und Teil von meiner Biografie. Und das hat ja auch was mit mir gemacht. Und es macht ja immer noch was mit mir, aber irgendwie möchte ich auch nicht mehr drüber reden. Also ich möchte nicht mehr darauf reduziert werden und ich möchte endlich dann nur so behandelt und gesehen werden wie ein Mensch, also wie ich halt wirklich bin und nicht wie ich auf der Flucht war oder wie bei meiner Flucht war. Oder also das ist jetzt halt die Botschaft, die ich, ja, mehr oder weniger. Also eigentlich kann man vielleicht auch fragen, ja, willst du drüber reden, wenn nicht, dann ist es okay.
Ja.
Oder und man soll ja sowieso ein bisschen warten, bis es dann halt, bis man so eine persönliche Verbindung zu der Person hat.
Mhm.
Also man muss mit der Frage ein bisschen abwarten.
Ja.
Genau.
Und nicht unvermittelt als Smalltalk auf einer Party oder
genau,
so.
Genau, ja, also, ja, ja. Also das erlebe ich immer noch wirklich.
Okay.
Fast auf jeder Party. Ja, aber also auch das mittlerweile erzähle ich auch nicht, dass ich aus einem anderen Land komme, also weil das auch irrelevant ist, wenn man neue Menschen kennenlernt.
Ja.
Woher sie kommen und was sie, ob sie auf der Flucht waren oder nicht.
Ja. Und das jetzt einfach andere Themen wie, was studiere ich? Was kommt dann vielleicht danach? Wohnen ist wahrscheinlich auch ein Thema. Wir haben uns auf dem Weg hierher unterhalten. Es ist gar nicht so einfach, irgendwie eine Wohnung zu finden.
Ja. Also, ja, ganz, ganz andere Themen beschäftigen mich gerade. Und
was noch, außer dem, was ich jetzt gerade genannt habe, was ist noch so, was dich gerade beschäftigt?
Also auf jeden Fall das Online-Studium. Ja. Das ist einfach kein Studium.
Ja.
Genau, also auch finanziell ist es auch immer ein bisschen schwierig, wenn man studiert.
Ja.
Stipendium, BAföG, Arbeit. Also weil ich auch keine Unterstützung habe von meinen Eltern.
Ja.
Und ja, das beschäftigt mich auf jeden Fall gerade, aber sonst.
Ja, ich habe vor kurzem auch gelesen, dass die Zahl der BAföG, der Menschen, die BAföG beziehen, ja krass gesunken ist auch. Also in den letzten, Zeit, als ich studiert habe, das ist jetzt schon etliche Jahrzehnte her, da war der Anteil sehr viel höher. Ja,
und ja also das wird leider immer schwieriger gemacht und ja, also ich habe das im September beantragt und komme das im Januar.
Und wenn man dann auch gezwungen ist, noch nebenbei zu jobben, also du hast erzählt, du jobbst jetzt gerade in einem Café, hast du, glaube ich, angefangen. Das ist natürlich auch einfach nochmal schon eine Belastung dann auch. Ne? Daneben dann noch eben das Studium zu wuppen, was wahrscheinlich anstrengend genug ist zu Corona-Zeiten.
Das stimmt, ja. Ja, vor allem Freizeit. Also gerade habe ich auch kaum Freizeit und mach kaum Sport oder irgendwie Hobbys oder was auch immer, so malen oder lesen oder was auch immer. Und das ist auch belastend.
Ich drücke dir die Daumen, dass das mit deinem Wechsel zu Englisch klappt und BAföG und Wohnung und alles.
Danke.
Ja. Vielen Dank für das sehr offene Gespräch und für deine Zeit. Vielen Dank, Fahed.
Gerne, danke auch.
Alles Gute dir.
Danke.
Das war das Gespräch mit Fahed Kalaji. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Für Fahed ist alles anders gekommen als ursprünglich geplant. Seine Familie, seine Mutter und zwei seiner Brüder sind noch in der Türkei. Sie konnten nicht wie geplant nachkommen, weil das Gesetz zum Familiennachzug geändert wurde. Ihnen geht es aber zum Glück gut. Aber Fahed möchte nicht auf seine Fluchtgeschichte reduziert werden. Kein Wunder, das Leben geht weiter. Was er seit seiner Ankunft in Deutschland erlebt hat, ist sehr aufregend. Komplett in ein neues Leben, in einem neuen Land eintauchen, die Sprache lernen, die Schule inklusive Abitur wuppen und ein Studium in Corona-Zeiten anfangen. Ich bin beeindruckt, wie fokussiert Fahed all diese Dinge angeht und wie offen er über sein jetziges Leben und seine Vergangenheit spricht. Das war's wieder mal von Grünkohl mit Peter. Wir freuen uns über eure Bewertung auf Apple Podcast. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert Grünkohl mit Peter auf Apple Podcast oder jedem anderen Lieblings-Podcast-Kanal. Das Team von Grünkohl mit Peter freut sich auch über Anregungen oder Kritik von euch. Schreibt eine Mail an bündnis@niedersachsen.de. Danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.